Weltweit werden rund 365 Millionen Christinnen und Christen wegen ihrem Glauben verfolgt. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Infos auf verfolgung.ch.
Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Ein Termin beim Zahnarzt, das hat Susanne West bekannt. Und sie hat gedacht, dass es einer wird sein, wie alle anderen, die sie auch schon erlebt hat. Aber diesen Tag, den wird sie nie mehr vergessen.
Er hat dann auch gesagt, sie blutet so, was ist auch los? Mhm. Und ich bin einmal relativ entspannt, weil es tut ihr dann auch nicht weh.
Genau.
Und habe gemerkt, dass er immer nervöser wird. Und mir ist es immer komischer geworden. Ich habe gemerkt, es wird mir schwindelig komisch. Und ich bin dann ohnmächtig geworden und ich bin ihm auf dem Stuhl weggestorben, wenn man das so sagen kann.
Dank einer schnellen Reanimation ist sie dann aber wieder ins Leben zurückgekommen. Aber in der Zwischenzeit hat sie eine Nahtoderfahrung gemacht. Ein Erlebnis, das sie nachhaltig geprägt hat.
Es hat mein Herz völlig nochmal tiefer verändert. Ich bin eher so ein Mensch, der alle Menschen lieb hat. Und ja, das ist super und ist schön. Aber es war mir nicht so wichtig gewesen, wo kommen sie denn hin, wenn sie sterben. Und als ich dann dieses Erlebnis hatte, habe ich auf einmal gewusst, nein, ich will, dass alle dort hin können.
Was sie da in der Zwischenzeit erlebt hat, das erzählt sie uns noch im Verlauf von diesem Podcast. Nahtoderfahrungen, die sind faszinierend. Für die, die sie selber erleben, aber auch für andere. Der Dr. Reto Eberhard Rast ist sehr kindbegeistert von so paranormalen Phänomenen. Eigentlich schon seit er das erste Mal von einer Nahtoderfahrung gehört hat.
Es war verrückt. Er hatte einen Unfall und sei über dieser Unfallstelle geschwebt. Und dann haben den Polizisten, den er mit Namen genannt hat, gesehen, die Ambulanz, und haben sie eingeladen. Und dann sei er so ins Spital gekommen und jetzt sei er da. Aber habe ich alles von oben gesehen. Oder? Und das hat uns erzählt. Und das Phänomen hat mich unglaublich fasziniert. Weil schon damals dann mir klar war, ja, also gut, wenn man dazu fähig ist, dann ist das eben genau so. Eine Art des Phänomen, das für das Bewusstsein außerhalb vom Körper spricht.
Bis heute hat er schon x so Geschichten gehört, auch in seinem Berufsalltag als Arzt immer wieder. Er hat sich mit diesen Erzählungen und Forschungen auseinandergesetzt und hat mit anderen eine Plattform gegründet, Swiss Science. Auf der findet man ganze Haufen Informationen über Nahtoderfahrungen. Auch mich hat das Phänomen schon früh in Bann gezogen. Das erste Mal davon gehört habe ich im 2014 durch das Buch «Den Himmel gibt's echt», wo die Geschichte von einem vierjährigen Bub erzählt. Der ist bei einer Operation fast gestorben und er hat dann so eine Nahtoderfahrung gemacht, bevor er reanimiert worden ist. Oder vielleicht muss man auch sagen, er ist gestorben. Es ist auf alle Fälle eben etwas so zwischen Leben und Tod. Der Bub, der hat eine fast unglaubliche Geschichte. Er hat an dem Ort, wo er dort war, Menschen gesehen und Sachen erfahren, die er nicht gewusst hat vorher und die sich dann zurück im Leben als wahr entpuppt haben. Für ihn war es der Himmel, den er dort erlebt hat. Es hat im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen auch schon einen Haufen Geschichten gegeben, die sich als falsch herausgestellt haben. Aber eben auch immer wieder solche, die allem Anschein an wahr sind. Für den Podcast habe ich jetzt ein paar Geschichten gehört und gelesen von Menschen, die eben so eine Nahtoderfahrung gemacht haben und davon erzählen. Und das hat mich irgendwo tief innen berührt, die Geschichten zu hören. Bei den einen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ein bisschen schräg. Bei anderen konnte ich es irgendwie nachvollziehen, weil auch ich an eine unsichtbare Welt glaube. Bei meinem Besuch beim Dr. Eberhard Rast wollte ich auch noch herausfinden, ob es sich bei diesen Erfahrungen dann nicht einfach nur um Träume oder Fantasien handelt, die man da hat, oder wie er diese Erlebnisse dann einschätzt. Er hat mir auch noch ganze Haufen über verschiedene Elemente in Nahtoderfahrungen können erzählen und auch warum, dass es Sinn macht in seinen Augen, dass man das Phänomen erforscht. Ich bin Tobias Kobel. Für das Gespräch mit dem Dr. Reto Eberhard Rast bin ich auf Luzern gefahren. Das Gespräch, das haben wir in seinem Atelier können machen. Er ist ein leidenschaftlicher Maler, der schon seit jung Kunst macht. Er hat sich dann aber doch für ein Medizinstudium entschieden, weil, ja, irgendwie sozusagen einen Brotjob hat er ja gebraucht, dass er Kunst machen kann. Hat er mir so off the record noch erzählt. Begeisterung für Medizin sei aber doch auch gross und eben auch Begeisterung für paranormale Phänomene. Also, dort in seinem Atelier umgeben von Pinsel, Farben und Bildern, haben wir das Gespräch zusammen. Fangen wir doch gerade kurz mit einer Definition an, was so eine Nahtoderfahrung ist.
Nahtoderlebnis ist eine Erfahrung, die auftritt in der Nähe vom Tod. Das kann ein Tod sein, den man einfach jetzt gerade erwartet, weil man abstürzt und man denkt, jetzt ist mein Leben fertig. Aber gar nichts passiert unter Umständen, man völlig unverletzt rauskommt aus dem Unfall. Aber natürlich auch, es kann auch sein, dass man in dem Unfall dann schwer verletzt wird. Und die andere Möglichkeit ist es einfach, dass die Vitalwerte völlig zusammenbrechen. Herz, Lunge, dass man absolut wirklich vital bedroht ist. Das kann sehr rasch gehen bei einem Herzflimmern in einer Sekunde auf die andere, hört einfach das Herz auf Pumpen, oder? Und man das unter Umständen gar nicht merkt, gar nicht weiss, was ist, sogar vielleicht schlaft, sogar in einer Narkose ist, aber in dem Moment ist man in der Nähe vom Tod und dann stellt sich eine Nahtoderfahrung ein. Das muss aber nicht. Also eine Nahtoderfahrung ist nie jeder, der in die gefährliche Situation kommt, ob sie wirklich nur erwartet ist oder ob sie real ist, macht eine Nahtoderfahrung. Bei Menschen, die reanimiert werden können, sind es etwa ein Viertel, die noch das wissen, dass sie eine gemacht haben und über das erzählen wollen. Und Menschen, die sehr in der Nähe vom Tod kommen, hängt es ein bisschen vom Alter ab, umso jünger man ist, umso eher macht man eine Nahtoderfahrung und umso älter nimmt das eher auch wieder mal ab.
Ah, ja. Und kann man sich das erklären, warum?
Nein, das kann man nur spekulieren. Ja. Mhm. Kinder machen in Gefahrensituationen eher eine Nahtoderfahrung.
Und spekuliert haben wir. Zum Beispiel darüber, ob Kinder häufiger eine Nahtoderfahrung machen, weil sie vielleicht noch mehr Fantasie haben. Aber das negiert Reto Eberhard Rast.
Ja, wenn es mit Fantasie zu hat, aber Fantasie reicht nicht ganz, um Nahtoderfahrung zu erklären. Also, ich glaube, mit Fantasie hat das wahrscheinlich wenig zu tun. Vielleicht sind sie eher Kinder zugänglicher, oder? Also, oder sagen wir, ihren Kopf schafft vielleicht noch nicht so. Also sie sind offener. Ich meine, es gibt auch viele Kinder, die eher noch spirituelle Erfahrungen machen, die vielleicht Verstorbene sehen, die wesenhaftig sind, irgendetwas, also wo dort so eine Art Bezug haben, wo dann weggeht. Mhm. Und klar, eben, man kann sagen, das ist Fantasie, aber es gibt auch Hinweise, dass es eben mehr als Fantasie ist. Mhm. Und das wäre natürlich, das wäre dann eher eine plausible Erklärung, wenn das eben nicht Fantasie ist, dass die Offenheit halt bei den Kindern noch entscheidend ist, dass sie eher eine Art oder Erfahrung macht. Es kann aber auch schlichtweg damit zusammenhängen, dass ihr Hirn resistenter ist gegen Sauerstoffmangel, dass es plastischer noch ist und halt dann eher noch das Gedächtnis hat nach zum Beispiel einem Herzstillstand, dass sie sich noch daran erinnern könnte. Das wäre eine andere medizinische Option.
Ihr merkt, wir sind schon voll drinnen. Man hat schon einen Haufen geforscht zu diesem Thema und hat sich das Phänomen, das man hier erlebt, in der Nähe vom Tod probiert zu erklären. Ein klares Modell, das das plausibel erklärt, das gibt es noch nicht. Das schon mal vorweg. Wo man denn heute steht in der Forschung, darüber erzählt uns der Reto Eberhard Rast dann später noch mehr. Es gibt bis heute schon ganz viele Studien, die da gemacht worden sind, zum Beispiel auch darüber, ob sich die Nahtoderlebnisse in einer Art und Weise gleichen. Also zum Beispiel, ob da gewisse Elemente auch immer wieder vorkommen sind, jetzt unabhängig davon, wo die Person gelebt hat oder welches Alter das sie hat.
Also es gibt Elemente, die wieder sozusagen sich zeigen. Und zwar findet man die überall. Man findet sie über die ganze Zeit, also nicht nur in unserer Zeit, man findet sie auch in anderen Kulturen. Sie haben zwar dann andere Wertungen, andere zum Teil auch Mengen, aber sind so Elemente, die auftreten. Kaum jemand erlebt alle. Aber es gibt ganz bekannte Elemente. Also das eine ist, sagen wir so, wenn man jetzt mal eine Standard-Nahtoderfahrung mit allen möglichen Elementen zusammenfasst, dann, so wie es Moody, der das zum ersten Mal beschrieben hat, gemacht hat, dann fährt das halt auch mit der Situation, mit dem Ereignis, mit der Todesbedrohung. Man nimmt vielleicht noch wahr, dass es jetzt fertig ist. Und tritt dann allenfalls aus dem Körper. Es kann auch wie so ein Klang noch gehen, ein Lärm, und dann ist man wie draußen. Man kann dann entweder neben sich stehen, alles beobachten, man nennt das außerkörperliche Erfahrung, oder man kann direkt in eine neue Welt kommen, im Sinne einfach mal schwarz, gar nichts, was rum ist, oder man ist bereits in einer jenseitigen Welt. Und sagen wir, mehr, häufiger ist aber schon das, dass man eben dann eine Art, entweder eine außerkörperliche Erfahrung hat oder wie in einer anderen Welt sich befindet. Und gerade in dieser Welt ist häufig noch ein Tunnel als Übergang, etwas, was man erlebt. Oder? Und der Tunnel hat verschiedenste Formen. Also der kann sich drehen, der kann aufgehen, runtergehen. Da können Leute drin sein, der kann Licht sein. Also die Nahtoderfahrung, gerade die Elemente wiederum, die sind hoch individuell. Tunnel, wie sie sich dann ausbringen. Aber es ist erkennbar dann als Tunnel. Oder wenn dann halt jemand, der Tunnel nicht kennt, aus Gesellschaften, wo es gar keinen Tunnel gibt, sagen wir, wo man als Nomad in Sub-Sahara lebt, dann ist es ein Pflanzentrichter oder ein See, wo man reintaucht. Aber es ist eine Art Durchgang.
Aber es ist in dem Fall etwas, das einem irgendwie bekannt ist, oder fehlen einem dann die Worte und man sucht dann irgendwie zum eben etwas, was man es beschreiben kann?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist eine ganz grosse Herausforderung. Ganz viele von diesen Elementen, die man eben erlebt, da hat man nur Analogien. Man kann probieren, sie zu beschreiben, eben als Tunnel zu beschreiben. Es ist nicht ein Tunnel, ein Strassentunnel, wie wir es kennen, oder? Natürlich. Und es kommen sehr häufig eben Dimensionen vor, wo in der Intensität zum einen, aber auch in der Ausprägung nicht bekannt sind. Und man darum auch nicht wartet oder vergleicht, um jemandem, der so Erfahrung nie gemacht hat, dann irgendwie das kann beschreiben, oder? Also, das können Farben erlebt werden, die man nicht kennt. Und für die gibt es auch kein Wort und die kann man auch nicht, wenn man wieder zurück ist, kreieren.
Da hat es sogar schon Menschen gegeben, die das probiert haben, die Farben auf eine Leinwand zu bringen. Sie sind aber gescheitert. Von diesen Durchgängen, die der Herr Eberhard Rast erzählt hat, konnte ich mir im Atelier übrigens gerade ein Bild machen. Also einmal von der Interpretation, die er sich davon gemacht hat. In einer Bildreihe hat er nämlich probiert, so Passerellen zu zeichnen. Also so Übergang von dieser in eine andere Welt, wo man zum Teil eben in Nahtoderlebnis hat. Etwas anderes Typisches, was man erleben kann, ist, dass man plötzlich mehr oder auch besser sieht. So zum Beispiel 360 Grad.
Wenn Sie den Tisch von unten und oben sehen, oder auch sozusagen wie als Kugel, wie ein Pferd, das halt fast 360 Grad in Summe sieht, plötzlich diesen Sinn haben. Also neue Sinn treten häufig auf. Oder? Aber es sind eben noch mehr Elemente. Also es ist dann, sagen wir, der Tunnel und dann häufig die Begegnung mit Verstorbenen, das ist etwas ganz Wichtiges als Element. Dann auch der Lebensfilm oder der Lebensrückblick, wo eigentlich das Leben zum Beispiel auch etwas Paranormales in einem Mal ausdehnt ist für einen. Also man kann unter Umständen das ganze Leben wirklich auf einmal erleben, nicht episodisch hintereinander. Oder dass man dann eben auch eine neue, sagen wir, Erfahrung, dass man kann zum Beispiel bei diesem Lebensfilm erleben, wirklich, was ich damit ausgelöst habe bei meinem Gegenüber. Also das ist mir sonst nicht möglich.
Also dass man so Gefühl und man so fühlt Sachen
genau das, ja. Also man empfindet das, was man selber empfunden hat, aber dann auch das, was man parallel noch das, was die andere Person empfunden hat. Und das ist natürlich ein ganz extremer Lebensspiegel, weil man durchlebt so eigentlich das ganze Leben mit dem Guten und Schlechten, wo man selber erlebt hat, aber wo man selber auch ausgelöst hat.
Oh, das stelle ich mir schon auch noch spannend vor. Wenn man plötzlich weiss, was man mit ein paar Worten beim Gegenüber ausgelöst hat in der Vergangenheit und man das jetzt plötzlich erkennt. Oder wenn man Gedanken kann hören, ohne dass man reden muss. Also, das stelle ich mir schon unglaublich vor. Also so eine Art Gedankenlesen. Also es gibt auch Menschen, die erzählt haben, dass sie das sogar noch ein Zeitchen nach der Erfahrung haben können machen, wo sie schon wieder zurück im Körper gewesen sind und dass sie das schon fast ein bisschen überfordernd gefunden haben. Und noch ein Element hat der Reto Eberhard Rast erwähnt.
Also, dass man sozusagen an eine Grenze kommt, oder, wo entweder einem gesagt wird, deine Zeit ist noch nicht da, du musst wieder zurück. Und wenn man nicht will, manchmal sogar grob. Viele wollen nicht, weil das halt einfach eben zum Glück in den meisten Fällen ja sehr elysische, wunderbare, paradiesische Verhältnisse sind. Man sich so gut gefühlt hat wie noch nie, so klar, so schön, so geliebt. Und dort nicht mehr zurück, weil selbst wenn man noch kurz vorher unbedingt nicht hätte sterben wollen, kann es sogar sein, dass die eigenen Angehörigen völlig gleich sind. Es ist so alles in Ordnung, so, dass man eben dann nicht mehr zurück will. Und dann werden eben viele zurückgeschickt und andere werden zum Teil vor die Wahl gestellt. Also das ist sehr häufig, ein häufiges Element bei NATO-Erfahrung. Mhm. Und die Entscheidung ist dann allgemein, dass man dann eben zurückgeht, weil man Aufgaben noch sieht, weil man geliebte Menschen hat, die man will, wieder sehen will, Kinder, die man sich darum kümmern will. Mhm. Das ist der häufigste Grund, dann auch zum Zurückkehren.
Ich habe aber auch schon von einer Geschichte gehört, wo sich jemand entschieden hat, zum Zurückgehen und dann ganz schwere Verbrennungen auf der Haut gehabt hat und auch einen langen Heilungsweg hat müssen auf sich nehmen. Wiederum gibt es da eine Geschichte von einer Frau, die in einer Nahtoderfahrung mit einer Lichtgestalt dann hat können reden. Und sie hat dann gesagt, sie ging nur zurück, wenn sie nach der Verbrennung, die sie auf der Erde erlebt hat, nachher nicht schlimm aussieht. Und die Haut, die ist dann super schnell geheilt. Und wenn man sie heute jetzt im Video sieht, wo sie das erzählt hat, dann sieht man kaum mehr etwas von diesen Verbrennungen. Neben vielen positiven Nahtoderlebnissen gibt es aber auch negative. Und auch da gibt es verschiedene Erfahrungen, die man machen kann.
Negative Nahtoderfahrung in so einer Leere, in einer Void. Void-Erfahrung nennt man die, wo man zum Beispiel einfach wie jetzt in dem Moment wirklich sicher ist, für ewig ist man verloren im Weltall. Oder das Leben ist nur ein, das ist sozusagen nur Vorspielung gewesen. Das ist alles nichts. Du bist nichts. Das muss furchtbar sein.
Also so eine Auflösung irgendwie so?
Ja, Negierung, eine Art. Mhm. Also alles eigentlich, was du bist, ist nichts und du bist ganz allein. Und eine Frau, die ich kenne, die das erlebt hat, die hat mal gesagt, ja, wenn sie könnt wählen zwischen den 100 Jahren KZ oder nochmal dorthin, dann wird sie sofort ins KZ. Ach, weil da kann man wenigstens sterben. Dort kann das wenigstens aufhören. Das muss ganz schlimm sein, obwohl es dann... Und dann gibt es wirklich Höllenerfahrungen noch. Also so wie klassische Höllenerfahrungen, wie man sie fast im Mittelalter
also beschrieben hat.
Mit Feuer, mit Folter, mit Qualen, mit Gestank, mit Dunkelheit.
Boah, also mich schudert es gerade. Das möchte man wirklich nicht erleben. Zum Glück sind solche negative Nahtoderlebnisse eher selten, beziehungsweise weiss man einfach weniger davon. Es kann aber auch sein, dass man das einfach fast nicht möchte erzählen möchte, weil es eben so schlimm war. Sind solche Erlebnisse real? Erleben da Menschen wirklich, dass sie da in ein Jenseits kommen? Zum Beispiel in die Hölle oder in den Himmel? Oder passiert da irgendetwas in unserem Hirn? Zu dieser Frage kommen wir später noch im Podcast. Auf jeden Fall hat mich Wunder genommen, wie fest denn jetzt zum Beispiel religiöse Prägungen eine Rolle spielen in diesen Nahtoderfahrungen. Also gerade jetzt eben das Bild von einer Hölle oder wie man sich Gott und den Himmel vorstellt und man vielleicht auch schon Bilder gesehen hat davon. Und da hat man international schon ganz spannende Forschungsergebnisse bekommen dazu.
Prägung spielt definitiv eine wichtige Rolle. Das sieht man zum einen an den interkulturellen Vergleich, oder? Dass, sagen wir zum Beispiel, man halt dann, wenn man in Indien Nahtoderfahrung hat, vielleicht den Yama begegnet, dem toten Gott. Und wenn man da eine Nahtoderfahrung hat und aus dem christlichen Bereich kommt, dann kann es sein, dass man Jesus begegnet. Oder zumindest die Menschen das so interpretieren. Oder? Also das ist schon mal sicher, man weiss, es hat eine grosse Individualität. Auch wie man eben zum Beispiel das Tun erlebt, das ist sehr individuell. Also die einzelnen Elemente oder wie man die Verstorbenen begegnet, die sind teilweise sehr, sehr individuell geprägt. Oder es gibt auch bizarre, dann lustige Aspekte, wie dass man in einen Taxi steigt, oder ein Luzerner, der da auf der Ips war, der in eine Gondel gestiegen ist und dann den Knopf gedrückt und dann ist er da durchgefahren. Oder statt den Tunnel hat er die Gondel gehabt und darum hat er sich dann können entscheiden. Da hat es zwei Knöpfe gehabt. Entweder bleibe ich, drücke ich den oder ich gehe wieder runter, zurück in meinen Körper und dann drücke ich den anderen.
Der Dr. Eberhard Rasch sagt, so bizarre Bilder in einer Nahtoderfahrung, das käme auch noch viel im Zusammenhang mit Menschen vor, die schon in einem Delirium gewesen sind und dann zu einem Zeitpunkt dem Tod sehr nahe gekommen sind. Ein Nahtoderlebnis mit einem Delirium abtun, das können wir aber nicht.
Delirium ist man desorientiert oder man weiß nicht, sozusagen, wo man ist, vielleicht auch wer man ist. Man sozusagen erkennt nicht mehr die kommen, man tut die verkennen. Also man hat eine Illusion, man meint, sie sind plötzlich ein Mörder, die zu mir ins Bett kommen. Aber man reagiert auf die Person, die kommt. Man nestelt, man ist unruhig, man ist beängstigt. Also Delirium ist wirklich ein hirnphysiologischer Zustand. Den kann man relativ gut beschreiben, den kennt man auch relativ gut in der Medizin. Nahtoderfahrung ist ein einmaliges Erlebnis, eben hochspirituell. Man hat auch viel mehr die Realität, also die nimmt genau zu, während es in einem Delir abnimmt. Also jemand, wo es einem Delir wieder aufwacht und sich kann erinnern. Vielleicht alle Kinder, die auch Fieberträume hatten, die wissen sofort, das ist jetzt irreal gewesen. Oder so wie wenn wir aus einem Traum aufwachen, dann wissen wir ja instantan, das habe ich geträumt. Das ist einfach, ich weiss das nicht einmal genau vom Inhalt, ich weiss das einfach anhand vom Erleben, dass das weniger real war.
Und das ist nicht so beim
Nahtoderfahrung? Bei Nahtoderfahrung ist genau umgekehrt. Also das ist vielleicht für mich, das Denken wird einmal ein bisschen zu wenig gemacht, das ist wahrscheinlich fast der Hauptgrund, wieso die Erlebenden das so als wichtig nehmen, weil sie, das ist so unauslöschbar und so hyperintensiv gewesen, dass einfach kein Zweifel für die besteht, dass das real ist. Weil das Realitätsempfinden ist viel realer. Nicht immer, aber grundsätzlich.
Extreme Farbe oder auch das Gefühl vom Geliebtsein, das kennt man zum Beispiel auch bei Drogenerfahrungen. LSD kann einem zum Beispiel in solche Zustände versetzen. Und doch gibt es da Unterschiede, wenn auch nicht eindeutige. Leute, die beide Erfahrungen gemacht haben, die haben die beiden Zustände probiert zu vergleichen.
Man kann eine Kriegsszene erleben, man kann es in einem Film schauen. Wenn ich Drogen nehme, ist das wie wenn ich das im Film schaue. Ich erlebe es, ich weiss dann auch, was passiert ist. Ich kann das auch wieder erzählen und ich kann sagen, ja, ich habe das gesehen. Und der andere hat es wirklich erlebt und das ist ein eben einen gewaltigen Unterschied natürlich. Also von Empfindungsstärke, von Intensität. Und so ist es eventuell, aber das ist auch wieder halt etwas Individuelles. Es gibt auch Menschen mit Drogenerfahrungen, die sich relativ ähnlich finden. Und es ist natürlich auch möglich, dass eine Drogenerfahrung durchaus eine Art oder Erfahrung kann werden, respektive sein. Das sind die Abgrenzungen ja sehr schwierig, oder? Wenn eine Drogenerfahrung, auch wenn man auch plötzlich paranormale Sinn entwickelt, andere Farben kann sehen, die man sonst nicht kennt, wenn man zum Teil auch, also nur so ein Beispiel, haben wir mal eine Frau aus Wien kontaktiert, die hat eine Drogenerfahrung gehabt, und in dieser Drogenerfahrung hat sie in Zukunft gesehen, mehrere Aspekte, die sind nachher alle eingetreten. Also sie hat so paranormale Phänomene erlebt, oder, wo dann eben an sich in das Beziehen gehen. Und sie hat sich so überdosiert, dass sie schon in der Nähe auf dem Tod war. Also wie weit halt denn das reinrutscht in eine Nahtoderfahrung, wie Erfahrung, wo paranormale Phänomene vorkommen und wo eben wirklich was auch zu der Nahtoderfahrung könnte, die paranormalen Phänomene extrem dafür sprechen, dass eine Realitätsgehalt hat, was man erlebt, oder?
Öffentlich hingerichtet werden kann jeder und jede, die zum Beispiel eine Bibel daheim hat. Christinnen und Christen in Nordkorea leben wegen dem immer in Angst. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag von der verfolgten Kirche statt. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, die weltweit rund 365 Millionen Christinnen und Christen betrifft. Am Sonntag von der verfolgten Kirche ladet die Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit von der Schweizerischen Evangelischen Allianz ein, um für die Christinnen und Christen zu beten, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Im Fokus stehen dieses Jahr neben Nordkorea auch die Länder Burkina Faso und der Iran. Beten für die Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Infos und Material gibt es auf verfolgung.ch.
Eine reale Liebeserfahrung. Etwas, was so intensiv ist, dass man das Leben auf den Kopf stellt und man einfach davon erzählen muss. Man schätzt, dass etwa 1-4% der westlichen Bevölkerung so eine Nahtoderfahrung schon gemacht haben. Also mehrere Tausend nur schon hier in der Schweiz. Ein paar von diesen Geschichten kann man auf der Informationsplattform für Nahtoderfahrungen der Swiss Science lesen oder schauen. Das ist die Plattform, wo der Reto Eberhard Rasch Präsident ist davon. Meine Kollegin Evelyn Gutknecht, sie hat für den Podcast «Endlich Leben» von ERF Medien eine so eine Erfahrung mit einem Nahtoderlebnis aufgezeichnet. Es ist die von Susanne Wespi. Und davon hören wir jetzt einen Teil daraus raus. Susanne Wespi hat zum Zahnarzt müssen, weil sie 2 Kronen hat müssen machen. Und für das hat sie Spritzen gebraucht, für die Betäubung. Und als er hat angefangen zu arbeiten, dann hat es einfach angefangen extrem zu blüten und es hat einfach nicht aufhören.
Ich bin einmal relativ entspannt, weil es tut ja dann auch nicht weh.
Genau.
Und habe gemerkt, dass er immer nervöser wird. Und mir ist es immer komischer geworden. Ich habe gemerkt, es wird mir schwindelig, komisch. Er hat mir dann so einen Schnüpfelsaft gegeben mit Tropfen drin für den Kreislauf. Und das hat alles nicht genützt. Und ich bin dann ohnmächtig geworden. Also das ist das, was ich mitbekommen habe.
Also und auf dem Zahnarztstuhl bist du weggetreten?
Ja. Ja.
Mhm. Ist jetzt schon nicht gerade das, wahrscheinlich auch der Zahnarzt würde erwarten bei so einem Eingriff, der eben eigentlich total harmlos ist?
Ja, er war völlig geschockt gewesen. Er hat dann wirklich auch mich fast angeschrien. Er hat gesagt, nehmen Sie Medikamente, nehmen Sie etwas. Und ich, ja, ich nehme etwas. Und er stabt nichts auf ihrem Zettel. Weil normalerweise fühlt man die ja, wenn man das erste Mal geht aus, wenn man Medikamente hat. Und die habe ich einfach viel später angefangen zu nehmen. Das sind neue Medikamente gewesen, die ich genommen habe. Für den Kopf. Ich hatte sehr viel Migräne und habe so Medikamente bekommen, damit die Entzündungen im Kopf schneller abschwillen und einfach der Druck weggeht. Und ich weiss, an dem Morgen habe ich die Medikamente sowieso nehmen und habe noch Migräne-Medikamente genommen dazu, weil ich einfach gerade so den Anfang von einer Migräne hatte. Und das habe ich ihm natürlich nicht gesagt und mir nichts dabei gedacht. Aber das ist dann einfach so ein Gemisch geworden, so eine Kombination, dass mir einfach da völlig alles zusammengeht ist. Also eben zuerst der Kreislauf und ich bin ihm auf dem Stuhl weggestorben.
Wie durch ein Wunder, so hat es der Zahnarzt gesagt, war nebendran eine Notärztin, die in der kürzesten Zeit reagieren konnte und sie ein erstes Mal zurückholen konnte. Sie ist dann aber gerade wieder weggesackt und so ist es dann weitergegangen mit dem Krankenauto ins Spital, wo sie dann etwa nach 3 Stunden wieder verwacht ist. Was da dazwischen mit ihr passiert ist, vom Zahnarzt bis sie im Spital wieder verwacht ist, das weiss Susanne Wespi alles nur von Erzählungen von den Leuten, die um sie herum waren in dieser Zeit. Sie selber war in dieser Zeit nämlich ganz neu mit anders.
Nachher habe ich gemerkt, dass ich einfach aus dem Körper gehe. Ich habe nicht zurückgeschaut, aber ich bin einfach weg. Ich bin durch das Licht. Und als ich durch das Licht bin, bin ich wie so in die Zwischenhimmel gekommen, wenn ich das so nennen darf. Also, da sind die Wolken, wenn man raus schaut, und da ist ein Himmel. Und ich habe den Himmel gesehen, einfach aus geistlicher Sicht, also die unsichtbare Welt. Ich habe gesehen, dass da viel auch Leben ist, also eben von Engeln und auch der Gegner der Engeln. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich wusste, wow, also das ist wirklich eine Welt, die auch für uns kämpft. Also das sind Engel, die für uns Menschen auf dieser Erde schauen. Und ich hatte so ein Gefühl wie noch nie und nie mehr in meinem Leben.
Was für ein Gefühl kannst du beschreiben?
Ja, es ist unglaublich glücklich. Also wenn ich schaue, den Moment, wo das passiert ist, ich habe einen ganz tollen Mann, ich habe wunderbare Kinder, ich habe einen super Job gehabt. Es hat alles gestimmt.
Du bist echt glücklich gewesen.
Voll. So. Voll und aktiv, sehr immer am Machen und am Tun. Und ich habe nicht das Gefühl, mir fehlt etwas. Außer vielleicht die Migräne, die Kopfschmerzen, aber sonst war es ein super Leben gewesen. Und ich war auch glücklich gewesen. Und der Moment, wo ich einfach ja, aus mir raus bin, wo ich in die geistliche Welt bin, durch das Licht, ist so ein Gefühl von Freude, von Frieden, von wow, jetzt bin ich angekommen. Und da will ich nie mehr weg von dem Gefühl, von dem Ankommen sein.
Im Himmel war sie aber noch nicht, sondern eher so vor einer Tür, vor dem Himmel. Und dort hat sie Jesus gehört mit ihrer Rede.
Und er war so hell, so leicht. Ich konnte ihn nicht jetzt sehen, sondern ich habe ihn einfach gespürt und das Licht und seine Augen mag ich mich erinnern. Und wieder das Gefühl, ich habe noch nie so liebende Augen gesehen. Unglaublich. Und einfach so die Liebe und da ist so nichts, kein Blick in ihm, dass ich etwas hätte falsch gemacht haben oder dass etwas nicht gut wäre. Sondern es ist einfach, du tauchst in die Augen und du weißt, ich bin genug. Es gibt nichts, was nicht gut ist. Und für mich war das das tiefste Erlebnis gewesen, weil ich auch eher ein Mensch bin, der sich hinterfragt, habe ich alles gut gemacht. Und dort habe ich wie das verloren, wo ich gewusst habe, es ist einfach gut. In den Augen von Gott und seinem Sohn Jesus ist alles gut.
Und du bist gut. So.
Ja. Ja. Und es genügt alles. Also es ist nicht, hättest du es vielleicht noch ein bisschen besser machen oder so. Das gibt es nicht mehr. Und ich glaube schon, ich meine, wenn wir Sachen machen, die nicht gut sind und vielleicht haben wir auch Sachen verpasst, weil wir zu faul waren oder ich weiss doch auch nicht. Aber es ist dort kein Thema mehr. Weil man ist ja bei ihm angekommen.
Für Susanne Wespi war die Begegnung mit Jesus jetzt nicht ein Erlebnis, das sie komplett erstaunt hat. Sie hat schon vor dem Nahtoderlebnis nämlich einen tiefen Glauben gehabt und hat auch an einen Himmel mit Engeln geglaubt.
Ich habe ganz einen tiefen Glauben auch an Jesus und dass es den Himmel gibt, dass es wirklich, wenn man stirbt, dass man in den Himmel kommt, zu Jesus. Und ich habe viel auch eben auch gelernt, Seminare gegeben, genau über die geistliche Welt, was da alles kann sein in der unsichtbaren Welt.
Also mit Engeln oder wie muss man, unsichtbare Welt, was verstehst du darunter?
Ja, es ist schon einfach Engel. Ich habe auch immer wieder Engel gesehen, schon als kleines Kind. Das ist einfach eine Sensibilität, die ich im Geist habe und hatte schon immer. Und das war einfach etwas, ein Teil von mir. Aber es ist wie natürlich einfach nie weiter gegangen. Einfach gesehen, dass es wirklich ein Himmel, dass es real ist, dass, dass auch Jesus wirklich real ist. Und da ist, das ist schon einmal ganz eine starke Begegnung gewesen, auch mit ihm.
Sie ist also an einem Ort angekommen, wo sie nicht mehr weg hat wollen, weil es einfach so schön war. Viele Elemente, die da Susanne Wäschby erlebt hat, hat uns vorher auch der Dr. Eberhard Rast aufgezählt. Und auch sie hat dürfen wählen, ob sie bleiben oder gehen. Zurückgehen, das war aber eigentlich keine Option für Susanne Wäschby. Und darum hat sie mit Jesus angefangen zu verhandeln.
Er hat eben angefangen, über meine Familie zu reden. Und er hat einfach gesagt, sie brauchen dich. Sie sind ja Teenies, 18, also um das herum gewesen, 20. Und ich habe gesagt, ja, die sind genug alt. Die kommen schon zu Schlag.
Hast du wollen verhandeln, quasi, voll, dass du bleiben
darfst. Voll, und ich wollte das nicht wahrhaben. Und dann hat er angefangen zu reden, natürlich auch über meinen Mann, aber auch über meine Berufung. Er hat gesagt, schau, du hast noch einen Auftrag auf dieser Welt. Ich will, dass du zurückgehst. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht zurück. Und er, doch, du gehst wieder zurück. Und ich weiss nicht, wie viele Mal dass das hin und her ist, vielleicht 2 oder 3 Mal. Und dann habe ich ja, auf einmal gewusst, ja, ich glaube, ich habe keine Chance, um wirklich da zu bleiben. Und in dem Moment bin ich dann verwacht im Schockraum, im Spital. Und ich habe gewusst, okay, ja, ich kann zurück müssen.
Wo sie dann wieder verwacht ist, hat sie aber wie in einen anderen Modus gewechselt. Sie hat gesehen, dass sie da wieder in ein schönes Leben zurückkommt. Und das hat ihr geholfen, dass sie weiterleben konnte und das akzeptieren konnte. Das Erlebnis, das hat aber einen tiefen Eindruck hinterlassen und hat eine Dringlichkeit in ihr Herz hineingelegt. Sie hat ab dann allen Wellen von dem schönen Ort mit dem Jesus erzählen. Es ist ihr wichtig geworden, dass alle dort herkommen können. Und es hat auch ihren Glauben noch mal gestärkt.
Es ist ganz eine ganz tiefe Liebe noch mal zu Jesus, die ich vorher nicht gekannt habe. Ich hatte ihn immer auch lieb. So einfach, oh, ich habe ihn lieb. Aber es ist so wie noch mal ganz eine andere Tiefe, wie Beziehung entstanden. Also, ich habe gewusst, wie der mich angeschaut hat. Unglaublich. Und diese Liebe. Und ich hatte so das Bedürfnis, ich will dich auch so lieben. Und ich will alles machen, was dich, Jesus, glücklich macht. Ich will einfach nur noch, in Anführungs- und Schlusszeichen, für dich leben.
Mhm.
Weil das ist das Wichtigste. Als ich das verstanden habe, oder ja, auch ja, mein Herz sich verändert hat, da ist etwas passiert auch nochmal, dass nochmal eine tiefere Liebe auch zu Menschen gekommen ist. Vielleicht das Wertende oder ja, den finde ich cool und den weniger und oh ja, der ist jetzt gerade mein Typ und der nicht, das gibt es nicht mehr.
Es ist für sie ein grosses Privileg, dass sie das Nahtoderlebnis hat dürfen machen. Das Bewusstsein, dass es eine andere Welt gibt, die mit dieser Welt zusammenarbeitet. Also sprich Engel, die um sie herum sein können. Das hat sie einfach ermutigt. Besonders gerade in schwierigen Zeiten. Für Susanne Wäschby ist klar, das, was sie hier erlebt hat, das war real. Ich selber, ich glaube auch an eine übernatürliche Welt. Und gleich, wenn ich jetzt ihre Geschichte oder auch ähnliche solche Geschichten höre, dann kommen bei mir schon Fragen auf. Was passiert jetzt da genau? Sind Menschen bei einem Nahtoderlebnis wirklich eine Weile lang tot und haben irgendeinen Einblick drin, was jetzt nach dem Tod kommt? Oder ist das etwas, das mein Körper produziert? Auf diese Fragen suche ich jetzt noch Antworten. Es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, dass man überhaupt ein Wort hat für das Phänomen, das da passiert zwischen Leben und Tod. Viele haben es auch gar nicht erzählt, weil das Erlebte einfach zu intensiv war. Dass sie es überhaupt nicht einordnen konnten und sie sich mit diesen neuen Informationen in dem Erlebten auch zuerst müssen irgendwie selber zurechtfinden. Und nicht zuletzt hat man es den Leuten irgendwie auch nicht geglaubt. Man hat doch nur geträumt, sich das ausgedacht oder fantasiert. Ein Nahtodforscher von Holland, der Pim van Lommel, hat gesagt, er sei Leuten begegnet, die erst nach 50 Jahren nach der Nahtoderfahrung haben können darüber reden, weil sie Angst hatten vor einer Zurückweisung. Dank der Forschung und dass man jetzt immer mehr davon hört, ist aber in der letzten Zeit auch das Verständnis in der Bevölkerung dafür gewachsen. Tauchen wir noch kurz zusammen ein in die Geschichte der Forschung rund um Nahtoderlebnis. 1892 hat der Geologe Albert Heim ein Nahtoderlebnis in den Bergen gemacht. Das hat er dann ins Jahrbuch vom Schweizerischen Alpenclub geschrieben. Und das hat ihn dann so beschäftigt, dass er einen Haufen andere Alpinisten dazu befragt hat. Und daraufhin hat er seine kleine Studie veröffentlicht mit diesen 30 Beschreibungen von ähnlichen Erlebnissen. Die Studie ist dann in den 1960er und 70er Jahren auf Englisch übersetzt worden von dem Psychiater Roy Clatty und dem Russell Noyes von den USA. Die haben dann die Grundlage für Near-Death Studies. Systemisch anfangen zu forschen hat dann das erste Mal der Raymond A. Moody von den Staaten. Er hat auch den Begriff Near-Death Experience oder auf Deutsch Nahtoderfahrung geprägt. 1975 hat er ein Buch herausgebracht, Life After Life, mit weiteren Erlebnisberichten und Erkenntnissen, die man bis dort gemacht hat. Vieles davon haben wir in dieser Folge jetzt auch schon abgebildet. Zwei Jahre später ist IANS gegründet worden. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit Nahtodstudien befasst. Und seitdem gibt es ganze Haufen neue Studien und Forschungen in diesem Bereich. Es ist also eigentlich ein recht junges Forschungsfeld. Aber es ist auch schon ein Haufen gegangen. In der Philosophie zum Beispiel findet man schon recht viel. Und es kommt langsam, aber sicher auch in der Medizin an. Gehen wir doch nochmal zum Dr. Reto Eberhard Rast.
Früher hat man sogar an dem Phänomen gezweifelt, oder? Da hat man das eigentlich schon häufig aber gemacht. Also gerade so der Pin van Lommel, wo das in Holland, wo nicht so weit weg ist, und ein ähnliches System im Jahr 2000 sozusagen in der Öffentlichkeit ist mit einer grossen Studie, der hat enorme Abfindungen noch müssen damals erleben. Und das ist vorbei. Also es hat sich verlagert, sagen wir, auf die Interpretation, wo noch gekämpft wird, von Art oder Frage, eben die Deutungshoheit, was ist es jetzt? Ist es jetzt wirklich, gibt es jetzt das, ist das real oder nicht? Oder ist das eben einfach ein Hirnkonstrukt, eine Halluzination? Dort hat sich sehr noch verlagert, wo, sagen wir, noch, wenn man will, von dem Reden Kämpf stattfindet. Aber in der Medizin ist nicht mehr wegzudiskutieren, dass es eine Art oder Frage gibt. Also das hat sich zum Glück anfangen durchsetzen. Dass der Fakt, dass eine außerkörperliche Erfahrung stattfinden kann und dass man wirklich sieht, was passiert, das steht eigentlich außer Frage. Also, weil da gibt es so hunderte von Anfang-Fällen und die sind so akkurat. Also da gibt es Details, die sind so extrem.
Mhm. Also wir Menschen, wir haben die Ausnahmesituation, also die Fähigkeit, dass wir aus unserem Körper rausgehen können, dass wir den Raum, wo unser Körper drin ist, oder auch andere Räume können wahrnehmen im Detail und wir können hören, was Leute in diesen Räumen sagen oder sogar denken. Die Sinne, die sind extrem wach in dieser Situation, obwohl unser Hirn dann eigentlich unterversorgt ist. Also, wie kann unser Hirn denn das machen? Frage der Dr. Eberhard Rast. Und trifft mit dieser Frage genau in die grosse Kontroverse im Thema.
Genau das wird dann ziemlich schwierig zu erklären. Respektive, man kann es nicht erklären. Mit dem Hirn können Sie ja so eine Aussagekörperfrage genau nicht mehr erklären, weil wir können nicht unsere Augen dort durchschicken oder wir können nicht von dort oben irgendeine Kamera in unser Hirn schicken und bleiben da drin. Genau das geht ja eigentlich nicht mehr. Ja. Also es wird eben, und das ist genau das, wieso dass eben so ein bisschen ein Widerstand herrscht, oder? Also genau das Phänomen unter anderem führt ja eigentlich unser naturalistisches Weltbild eigentlich vor, weil eben das definitiv dort keine Erklärung hat. Also das ist wirklich, es ist sogar unmöglich. Ich glaube, da kann man probieren, was man will. Wenn man wirklich fähig ist, aus dem Körper auszutreten und das mit allen Sinnen, sogar mit den geschärften Sinnen, wenn man wirklich fähig ist, Gedanken von anderen zu lesen, wenn man wirklich fähig ist, auch zum Beispiel jemanden verstorben zu treffen, wo man gar nicht weiß, dass er tot ist und nachher erst nach der Nacht oder erfahrt man, ja, der ist tatsächlich ein paar Minuten oder zwei, drei Tage vor mir gestorben, man hätte es aber nicht können wissen. Das, was auch immer wieder vor, also wenn man Informationen auch kriegt aus dieser Welt, wo sie dann nachher verifizierbar sind und akkurat sind, ja, dann können sie das nicht mehr mit dem Hirn erklären, oder? Mhm. Also und das ist eigentlich auch nicht schlimm, also das ist auch nicht weiter schlimm, es ist sogar relativ gut, finde ich, dass das so
Wieso
ist.
Wieso, sagst du das?
Ja, ich meine, ich bin noch nie überzeugt gewesen von dieser Idee, dass ich mein Hirn bin. Und das sind auch die wenigsten Menschen. Also ganz mal, wenn man die meisten ehrlich fragt, also, wenn wir das wären, dann dürften wir gar nicht mehr verurteilen, oder? Also wenn wir wirklich nur ein Produkt von unserem Gehirn sind. Dann hätten wir ja keinen freien Willen. Unser Leben ist auch dann definitiv fertig, wenn es so ist. Das finde ich ziemlich eine trostlose Vorstellung, schon das allein. Also ich verteidige nicht gerne eine naturalistische Darstellung, die an sich total trostlos ist und dazu noch völlig schlecht argumentiert eigentlich. Völlig überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was man eigentlich weiss von Art oder Frage. Und darum finde ich das eigentlich ja, ist ein unnatürlicher Prozess und eigentlich sehr wohltuend, dass es wahrscheinlich nicht so ist, wie man das sozusagen in der Wissenschaft annimmt, im Allgemeinen immer noch heute.
Irgendwie schon komplex. Also unser Hirn kann das nicht machen. Dann hat es doch etwas mit der Seele oder mit dem Geist von uns zu tun. Ich bin gelehrt worden, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Für mich ist das also irgendwie logisch. Aber diese Logik, die findet man in der Naturwissenschaft eben nicht.
Die Wissenschaft selber hat ja kein Weltbild. Das ist ein metaphysisches Weltbild, wo man darüber eigentlich redet. Und hat man Geist oder nicht in Immaterial? Da hat die Wissenschaft eigentlich keine Meinung. Also das sind eigentlich wir, die diese Meinung treffen müssen und dann mit der Wissenschaft Naturerfahrungen untersuchen. Das ist auch Wissenschaft. Also wir tun ja mit der Wissenschaft, das ist offen, das ist die Wissenschaft offen. Aber man hat einen Glauben, die meisten Wissenschaftler glauben, dass eben es keine Seele gibt und kein Geist. Aber das ist ein Glaube. Oder das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Überhaupt nicht. Es ist auch nicht wissenschaftlich, das anzunehmen. Das ist eigentlich einfach eine Idee. Aber das hat sich so durchgesetzt, dass sehr viele auch, die durchaus wissenschaftlich arbeiten, meinen, es sei eigentlich so. Also denen ist nicht bewusst, dass das völlig einfach nur eine Annahme ist. Oder?
Mhm. Also die glauben, es gibt keine Seele und keinen Geist, weil man es nicht beweisen kann.
Ja, aber sie können ja auch das Gegenteil nicht beweisen. Im Gegenteil, genau. Man hat ja eigentlich sehr viele, sagen wir, Aussagen, dass es das so das eben gibt. Aber wir reden jetzt gerade über so ein Thema, oder? Aber also das wird von den wenigsten beforscht. Das zu beforschen ist sogar ein Karrierekiller für unter Umständen, oder? Mhm. Weil eigentlich man kratzt eben an dem Weltbild. Aber das ist ja rein auf Glauben basierendes Weltbild, wo so in den meisten Wissenschaftskreisen eben herrscht. Aber das ist weder bewiesen, noch gibt es gute Argumente dafür.
Also wenn der Mensch nur ein Hirn wäre, dann kann man sich das Phänomen Nahtoderlebnis eigentlich nicht erklären, sagt Dr. Eberhard Rast. Klar, also da gäbe es natürlich auch Gegenstimmen, wie zum Beispiel die vom Neurologen Birk Engmann, der sagt, dass es all die Elemente, die bei einer Nahtoderfahrung auftreten, ja auch in anderen Körperzuständen gibt. Zum Beispiel, wenn man Migräne oder Stress hat oder auch einen epileptischen Anfall hat. Es bleibt also eine Art, eine Glaubensfrage. Ob man daran glaubt, dass der Mensch im Geist aus seinem Körper rausgehen kann. Die Hoffnung, dass man das aber mal beweisen kann, ist noch nicht gestorben. Da gibt es nämlich noch Experimente.
Man ist zum Beispiel dran, schon länger, muss man aber sagen, die außerkörperlichen Erfahrungen sozusagen in experimentell zu beweisen. Man kann es natürlich nicht, ich kann nicht sie herlegen und dann jetzt in ein Gift geben, dass das Herz stillsteht und dann
besser
warten wir
nicht.
Ein bisschen, es wäre alles möglich, oder? Und dann warten wir ein bisschen und sie reanimieren und dann schauen wir, was passiert ist. Das geht natürlich nicht, also man kann es nicht experimentell machen, zum Glück. Und all die Fälle, wo ja sozusagen in so kritische Leute sind, die haben wir ja nicht vorausgesehen. Also das ist eine rechte Schwierigkeit, eine experimentelle Anordnung machen. Und jetzt hat man angefangen, in ein paar so Zentren, England, Österreich, USA, dass man auf Intensivstationen, auf ein paar eben so überhalb, so zum Beispiel auf der Höhe, wo sie einsehen können, sagen wir jetzt über dem Schrank dort oben, etwas drauf tut, wo man nur von oben einsehen kann. Und es hat sich einfach sehr schwierig herausgestellt, dass man bis jetzt jemanden verwünscht, oder? Also, Sie müssen sich mal vorstellen, die allermeisten Reanimationen funktionieren nicht. Also die wenigsten überlebenden Reanimationen.
Ist das so?
Ja, da meint man häufig so.
Ja, wegen der Serien.
Ja, wegen der Serien und weil überall die Reanimationsgäste sind. So. Aber das ist eine Rarität, dass man das überlebt. Ja. Und das ist mal das Erste, also wenn man ganz viele Reanimationen hat, dann haben schon wenige, die überleben. Dann haben ja nicht alle, die reanimiert werden, eine Nahtoderfahrung. Und dann muss noch die Nahtoderfahrung mit einer außerkörperlichen Erfahrung stattfinden. Das ist auch nur etwa ein Viertel, oder? Und dann muss die Außerkörpererfahrung noch in dem Moment und an dem Ort sein. Und vor allem, wenn jemand dann noch einen Außerkörper, dann muss er sich auch noch interessieren für das Kästchen. Und dann das sehen. Und so einen Fall hat man bis jetzt noch nicht verwünscht. Man hat zum Beispiel bei dieser Studie den Fall verwünscht, wo einen außerkörperliche Erfahrung hat, eine einzige von 2000 Reanimationen, wo eine außerkörperliche Erfahrung dann hatte, über die hat er auch berichten wollen. Und er ist aber reanimiert worden im Nebenraum und nicht in dem. Und hat aber sehr genau gesagt, bis zur Krawatte von dem, wo ihn reanimiert hat, wie es ausgesehen hat, aber das Kästchen hat er halt nicht gesehen. Also
gilt's
das Experiment
nicht.
Ja, nicht funktioniert. Aber das hat man noch nicht abgebrochen. AVER-Studie heisst, jetzt gibt es eben eine zweite. Und vielleicht werden wir dort überrascht, ja.
Ob denn das etwas ändern wenn das Experiment glücken würde, das bezweifelt Reto Eberhard Rost. Die Erfahrung zeigt, dass die Skeptiker wahrscheinlich skeptisch bleiben würden. Aber es gibt gleich einen Gewinn, wenn man die NATO-Erfahrung auf diese Art und Weise mit dem Experiment beweisen könnte, sagt er.
Der Gewinn, glaube ich, ist ganz entscheidend, liegt dort, dass wir ein offizielles Weltbild haben. Und das offizielle Weltbild ist materialistisch oder naturalistisch. Und das hat für den Menschen, finde ich, etwas Schädliches. Also die Vorstellung, dass eigentlich wir enden mit dem Tod, wenn es nicht so ist, ist trostlos und schädlich. Also das ist für uns nicht gut. Wir könnten eigentlich machen, was wir wollen. Es gibt keine Moral mehr, die mit dem Tod verbunden ist, wenn man weiterlebt. Oder? Das macht vielleicht auch vielen Angst. Das ist eben darum lieber, da gab ich lebe nicht weiter. Aber es ist auch, ich finde es auch eine deutlich schönere Vorstellung. Eigentlich, wenn ich weiss, ich sehe alle meine lieben Menschen wieder, oder? Und das ist extrem tröstlich und erst recht für Menschen, die andere verlieren. Oder? Also eine Familie, die ein Kind verliert und dann aber von diesen NATO-Erfahrungen gehört, auch von NATO-Erfahrungen von Kindern, das ist ein unglaublicher Trost. Und das erleben wir auch immer wieder bei diesen Anlässen, die wir haben. Oder? Das berührt Menschen extrem. Und das würde ja komplett fehlen. Oder? Also darum, das ist eigentlich, sage ich, für das ich mich einsetze. Meistens ist eigentlich mein Hauptziel ist eigentlich das. Ich möchte, dass das von mir aus gesehen falsche Weltbild aufhört und dass man das korrigiert, weil das auf den Menschen einen enormen Einfluss hat.
Spannend ist ja, dass vor allem die Menschen, die selber kein NATO-Erlebnis gemacht haben, an diesen Erlebnissen zweifeln. Die es erlebt haben, die sind vor allem damit beschäftigt, dass sie mit dem Erlebnis weiterleben können.
Es kommt extrem darauf an, was man natürlich erfährt. Eben hat man schon mal eine positive oder eine negative NATO-Erfahrung. Das ändert ganz viel, oder wie man das Ganze muss angehen. Und dann passt das, was man erlebt hat und wie man jetzt ist, zu dem, wie man vorher schon gelebt hat, oder passt es gar nicht? Also das große Problem fällt natürlich an, wenn man plötzlich an einem ganz anderen Ort steht, nach der NATO-Erfahrung. Man findet alles, was man bis jetzt gemacht hat, vielleicht nicht mehr sinnvoll. Oder? Und dann wird es sehr herausfordernd. Also das kann natürlich auch das Umfeld sein, das null Verständnis hat, oder man ist anders geworden. Das betrifft auch ganz viele Kinder. Für Kinder ist es extrem herausfordernd, NATO-Erfahrung. Kinder sind dort mit dem noch mehr konfrontiert, weil sie sind überreif, sie sind sofortzeitig gereift. Das ist ganz ein Klassiker. Sie finden nicht mehr den Anschluss mit Kindern, mit anderen Kindern. Also sie fühlen sich eigentlich fast mehr erwachsen. Und das ist häufig mit einer grossen Isolation verbunden, mit einer Einsamkeit, mit einer viel höheren Suizidrate nach einer NATO-Erfahrung von Kindern beispielsweise, weil sie eben wieder dann zurückwenden und mit dem nicht zu Gang kommen, mit höherem Drogenkonsum. Also NATO-Erfahrung ist nicht per se einfach, selbst wenn sie positiv ist. Sie ist sogar eine hochgradige Herausforderung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Angehörigen zum Wissen. Also das hat einen enormen Einfluss aufs Leben und das kann zum 180 Grad umkehren. Oder? Und wenn, vor allem, wenn es dann nicht so passt, die Umgebung, wo man wieder zurückkommt, wie man jetzt ist, dann wird es eine grosse Herausforderung.
Und was empfehlen Sie?
Wirklich dann das zu leben. Das probieren durchzuziehen, ja. Ich glaube, wie man ist. Auch wenn es schmerzlich ist. Aber auf lange Sicht, glaube geht kein Weg an dem vorbei. Also die Integration von deren Erfahrung, die kann Jahrzehnte dauern, aber alle, ich glaube fast unisono, sagen, man muss es machen. Es geht, weil wenn man es nicht macht, kommt es auch nicht gut oder kommt es sogar schlecht.
Für mich wäre es da logisch, dass man dann einfach darüber reden muss. Das sei aber nicht per se das Richtige. Man muss natürlich auch die richtige Person finden, wo man dann darüber reden kann. Jemand, der einem da ernst nimmt, sei da wichtig. Und da gibt es von der Swiss Science, dieser Informationsplattform, die Reto Eberhard Rost präsidiert, auch Gruppen, wo sich Menschen mit diesen Erlebnissen austauschen miteinander. Ja, das ganze Thema NATO-Erfahrung, das hat mich eigentlich mehr aufgewühlt, als ich am Anfang von dieser Recherche gedacht habe. Ich habe einfach gedacht, ja, die erleben einfach ein Stückchen Himmel und sind irgendwie bereichert durch das. Irgendwie beneidenswert. Dass das Phänomen aber auch irritierend sein kann, lebensverändernd oder so einschneidend, dass man das ganze Leben umkrempeln muss, das war mir eigentlich nicht bewusst gewesen. Auch von diesen negativen Erfahrungen habe ich praktisch nichts gewusst. Durch meine Recherche sind mir auch mal Zweifel gekommen, ob die NATO-Erfahrungen denn jetzt nicht einfach etwas sind, wo einem eben den Körper vorgaukelt. Schlussendlich hat sie mir aber vor allem eine Sehnsucht ausgelöst. Eine Sehnsucht nach einer vollkommenen Liebe, die man anscheinend erleben kann. Dem Zustand, wo auf Fragen sofort Antworten folgen oder wo Raum und Zeit plötzlich eine neue Dimension bekommen. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann klingt das für mich doch schon fest nach dem Ort, den ich jetzt irgendwie als Himmel würde beschreiben. Ich bin gespannt, was da eure Meinung ist zu diesem Thema und wie ihr mit diesen Erlebnissen umgeht. Ob selber erlebt oder vielleicht auch einfach gehört davon. Meldet euch doch dazu über Kontakte in den Shownotes. Jetzt danke ich vielmals fürs Zuhören. Habt's gut.
Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
rfmedien.ch/podcast.